So, hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On, dem Podcast rund um digitale Schule. Heute zu Gast Tim Kantereit aus Bremen. Tim, hallo.
Moin, wie man so schön sagt bei uns.
Hallo, moin.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, danke. Wir haben mit dir einen extrem vielschichtigen Gast heute. Was ich über dich recherchieren konnte, ist, du bist Lehrer. Du bist junger Papa, du bist Influencer und publizierst Bücher und du bist ja Trainer, Referent, Dozent für Lehrer, die im Referendariat sind.
Ja, genau. Und das Letzte ist auch eher so meine Hauptaufgabe. Also bei allem anderen muss ich ganz ehrlich sagen, also Influencer würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also ich würde sagen, ich stelle mich immer ganz gerne vor, ich führe auch einen Blog, ich habe einen eigenen Podcast, das habe ich alles für meine eigene Professionalisierung irgendwie aufgebaut, weil ich zum Beispiel total wichtig ist, mir immer Feedback von anderen Leuten zu bekommen. Und das habe ich einfach gemerkt, dass das eben digital eben halt auch sehr gut funktioniert, wenn man eben halt Content produziert und dazu eben halt dann was zu hören bekommt von den anderen.
Dazu müssen wir auf jeden Fall gleich mehr hören. Weil das Thema, wie vernetzen sich denn Lehrer oder wie haben sich denn, ja, wir haben es jetzt mitten in der Sommerpause, Juli 2020, wie haben sich denn in den letzten Monaten Lehrer vernetzt? Aus deiner Wahrnehmung finde ich super spannend zu erfahren. Vielleicht fangen wir einmal ganz kurz an und du gibst uns den Mini-Biografie-Informations-Download, wie du eigentlich dazu gekommen bist, das zu tun, was du heute tust.
Ja, kann ich machen. Da muss ich auch gar nicht so lange ausholen, denn das fing alles letztes Jahr eigentlich erst an. Also eigentlich habe ich seit meinem Referendariat 2010 habe ich angefangen mit dem Ref und da ging das auch relativ schnell los, dass ich so digitale Medien so ganz gut fand und auch mein Netbook immer schon mitgeschleppt habe in die Schule und das an Beamer angeschlossen habe. Dann mit dem iPad 2 habe ich gedacht, jetzt ändert sich alles, jetzt wird's digital. Passiert also nicht wirklich jetzt. Aber da ging es sozusagen los, dass ich so ein bisschen was vorangetrieben habe oder versucht habe voranzutreiben. Ja, für meine Schule zum Beispiel dann letztendlich jetzt auch, haben wir jetzt seit 3 Jahren immerhin einen iPad-Wagen mit 16 Geräten bei 1000 Schülern. Also das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber das war sozusagen auch eine Herzensangelegenheit von mir. Ja, und ich habe eigentlich jetzt mit Twitter im letzten Jahr angefangen. Twitter war vorher schon bekannt für mich, aber ich wusste nie, wie ich es genau benutzen soll. Und ja, habe mich da so ein bisschen reingelesen, weil ich nämlich für meine Referendare eine Stunde vorbereiten wollte zu Innovieren im Mathematikunterricht. So. Und da habe ich mich sozusagen reingelesen und habe gleich was von Philipp Wampfler gelesen über agile Didaktik und dachte, das ist ja richtig spannend. Da will ich mehr zu wissen. Und dann ging das halt so los, dass ich angefangen habe. Hab dann auch Podcasts gehört, von Jöran Moos-Mehrholz und von Bob Blume. Und letztendlich kam dann auch so ein Auftrag von unserem Landesinstitut, also für die Lehrerausbildung, dass ich da in eine Arbeitsgruppe gehen sollte oder wollte ich eigentlich auch zur Digitalisierung. Und da fragte mich gleich, der Leiter sozusagen, hast du nicht Bock, auch einen Vortrag zu halten in Kaiserslautern zu dem Thema?
Kaiserslautern?
Ja, das war in Kaiserslautern. Da war die BAK-Jahresversammlung. BAK ist der Bundesarbeitskreis für Lehrerbildung, Lehrerinnenbildung, Lehrerbildung. Da hatte ich dann gleich mit dem, weil ich eben halt dieses Feedback-Tool, Feedback-Schule auch in der Seminartätigkeit eingesetzt habe, wurde ich dann gleich dafür sozusagen verhaftet und dafür eingeplant. Und dann habe ich mit dem Ben Wisniewski, also dem Entwickler mit, habe ich dann da einen Workshop geleitet. So. Und so fing das an. Und da waren halt auch dann zum Beispiel Jan Fedder und Ines Bieler. Und die kannte ich alle schon über Twitter so ein bisschen, aber die habe ich dann da auch nochmal so in echt kennengelernt. Ja, und so bin ich damit so ein bisschen mit reingewachsen und dann kam eben halt der Aufruf zur Blogparade von Bob Blume im November letzten Jahres über zeitgemäßes Lernen. Was ist das eigentlich? Und dann habe ich mich einen Monat lang damit beschäftigt Habe da auch eine Podcast-Folge zu gemacht und habe, wie gesagt, auch sozusagen das für mich nochmal so strukturiert in so neuen Anzeichen zeitgemäßen Unterrichts. Und mir war dabei wichtig, dass eben halt das Digitale nicht in den Vordergrund rückt, sondern dass es eher eigentlich immer dabei ist, so immer mitgedacht wird. Und darum waren mir andere Aspekte, zum Beispiel Vertrauen vor Kontrolle und so weiter, das war mir irgendwie wichtiger. Ja, und so ging das halt los. Und das zeigt also jetzt aber auch schon, weil wir auf den Bereich Vernetzung auch so ein Stück hinaus wollten, was sozusagen das ausmacht, ne? Also wie man, wenn man digital sich vernetzt, dass man eben halt mit Leuten zusammenkommt, die Input liefern, den man selbst aufnimmt, den man verarbeiten kann, überarbeiten kann, vielleicht auch mal was Gemeinsames anstößt und danach vielleicht auch wieder auseinandergeht, aber man trotzdem irgendwie an seiner Professionalisierung permanent arbeitet. Und wenn man das eben immer raushaut, sage ich jetzt einfach mal, in digitaler Form, also in Grafiken, in Blogbeiträgen oder so, dann kriegt man dafür auch Feedback. Und ich habe erstaunlicherweise manchmal auch sehr positives Feedback gekriegt. Das hat mich total gewundert, aber es hat mich sozusagen nochmal bestärkt.
Jetzt müssen wir einmal kurz einen Pin da reinmachen, wie in so ein kleines Post-it und das an die Pinnwand kleben und einmal schauen, dass wir alle, die bis hierhin zugehört haben, nochmal kurz abholen. Also deine Hauptaufgabe ist, du arbeitest am Bremer landeseigenen Institut der Lehrerweiterbildung und kümmerst dich dort um die Menschen, die frisch von der Uni kommen, ne?
Ja, genau. Das ist die zweite Ausbildungsphase, ne? Also das Referendariat sozusagen.
Und das ist in 16 Ländern jeweils immer so gelöst, dass ein landeseigenes Institut das übernimmt, ja. Für alle, die jetzt nicht wirklich selber Lehrer sind und hier zuhören oder eben in der Lehrerweiterbildung arbeiten, bedeutet das, ich als Lehrer gehe zur Uni, studiere dort meine Fächer und dann gehe ich in das Referendariat, die Praxiszeit, und habe dort aber mehrmals in der Woche mit Menschen wie dir nochmal ein Seminar, meistens abends nach der Schule, und lerne dort eigentlich die praktische Arbeit des Unterrichtens. Kann man das so sagen?
Genau, trifft es eigentlich ganz genau, ja. Also ich bin in der Position oder arbeite sozusagen in der Tätigkeit, die auch gerne mal negativ konnotiert ist. Aber ich fand das in Bremen, ich habe selber mein Ref in Bremen gemacht und das war eine tolle Zeit. So. Also es gibt viel Negatives zu hören, aber...
Was denn so?
Nee, für mich war es nicht so, also gar nicht. Also es war wirklich auf Augenhöhe, wertschätzend und so weiter.
Was sind denn so die Vorurteile, die man so hat gegenüber den Menschen, die dann im Referendariat die zukünftige Lehrerkohorte, die zukünftige Lehrergeneration auf den Job vorbereiten?
Naja, also ich glaube, das Hauptmerk oder ja, also ein Kritikpunkt ist auf jeden Fall die Willkür, die angebliche, dass der eine halt sagt, ja, wenn du nichts aus dem Buch machst oder wenn du nicht digital hier was machst, dann ist das automatisch schlecht. Das habe ich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht erlebt, dass das so ist. Ich habe das aber schon gehört. Ich habe das auch von meiner Frau gehört, die zum Beispiel jetzt auch Lehrerin ist. Und bei ihr war das tatsächlich auch im Referendariat eine knüppelharte Zeit, weil sehr hart bewertet wurde. Und da das sozusagen auch dazu geführt hat, dass viele die Motivation verloren haben und so.
Das hört man ja öfter, dass die Menschen dann im Referendariat entscheiden, ich gehe dann doch zum Schulbuchverlag, zur Lernplattform, mache irgendwas anderes mit meiner didaktisch-fachlichen Ausbildung an der Universität, aber verliere dort ein Stück weit die Lust auf das Klassenzimmer.
Ja, also scheint so zu sein, bei mir war es jedenfalls nicht so und da bin ich sehr dankbar auch drüber. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich sozusagen auch immer in die Ausbildung wollte. Ich wollte das so ein Stück wiedergeben einfach, ne?
Und jetzt sagt man ja auch oft in diesen Digitalisierungsdebatten, das ist ja eigentlich auch so der neuralgische Punkt, der Druckpunkt, an dem man so gut jetzt das Thema digitale Skills für Lehrer angehen kann, in der Ausbildung am besten noch, bei den jungen Lehrern. Wie war das denn für dich, als du Ref gemacht hast und wie ist es denn heute bei euch am Landesinstitut, wenn ihr Referendare auf ihre Karriere vorbereitet als Lehrer?
Also bis vor ein paar Monaten hätte ich das noch gesagt, dass es tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Also das gemacht habe, war Digitalisierung, ja, ich schließe einen Beamer an oder so. Also jetzt mal grob gesagt, ne? Das war sozusagen das. Wir hatten ja auch noch kein WLAN an Schulen und gar nichts. Und ich meine, das war, brauchte man ja auch noch gar nicht, weil es noch gar keine Smartphones gab. Also es, oder es fing an damit, ne? Dass es die ersten Geräte gab. Und dementsprechend war das auch noch nicht so wichtig. Jetzt ist es halt so, dass, wie gesagt, vor ein paar Monaten, würde ich sagen, war es eine Schere. Also da gab es Leute, die eben halt, ja, ganz klassisch ihre Kopien ausgeteilt haben von Sachen. Und dann gab es aber auch diejenigen, die vielleicht schon It's Learning genutzt haben, die Lernplattform, die wir in Bremen haben. An jeder Schule übrigens und auch in der Ausbildung hat jeder Referendar darauf Zugriff. Ja, und das war halt ganz unterschiedlich geregelt, ne? Die einen haben es halt komplett analog gemacht, die anderen haben versucht, was mit digital zu machen. Aber jetzt durch Corona, glaube ich, haben einfach unglaublich viele einfach einen Lernzuwachs bekommen, ne? Also was ich auch so mit Kollegen gehört habe, wir haben viel gesprochen auch untereinander, vor allen Dingen im Bereich Mathematik, in dem ich ja auch ausbilde, haben wir so ein Team, wir haben uns da regelmäßig getroffen und uns ausgetauscht, was wir für Seminare gemacht haben. Und also das ist schon erstaunlich, was da sozusagen an Lernzuwächsen passiert ist bei uns. Und das finde ich auch das Schöne ist, ja sozusagen, wir lernen jetzt zusammen mit den Referendaren diese neue Welt kennen irgendwie. Also natürlich sind einige vielleicht schon vorgedrungener, kennen mehr Tools oder haben auch didaktische Prinzipien schon so im Kopf ein bisschen gehabt, aber trotzdem starten wir eigentlich fast alle bei Null. Und ja, deswegen waren die letzten Monate echt eine spannende Zeit.
Toll. Und du hast jetzt gesagt Twitter, du hast gesagt Vernetzung mit Menschen wie Ines Bieler aus Sachsen-Anhalt, Bob Blume, Jöran Musmerholz, also Menschen, Pragmatiker, ja, die selbst also auch im Grunde auf ähnlichen Positionen in anderen Bundesländern sitzen, die begegnen dir per Twitter zuerst.
Ja, also tatsächlich habe ich bin ja halt verschiedenen Leuten am Anfang gefolgt einfach, ne, weil ich hier reinkommen wollte so ein bisschen in das Twitter-Lehrerzimmer. Also Twitter-Lehrerzimmer ist der Hashtag, den man da nutzen kann, um sozusagen da auf die Lehrer Seite, wie nennt man das? Den Lehrerinhalt, Content oder also da, wo die Lehrer sich halt vernetzen kommt. Und das habe ich gemacht und dann hatte ich halt immer relativ viele Posts von denen in meiner Timeline und habe gedacht, okay, dem folge ich mal. Und ja, so hat sich das irgendwie ergeben. Und dann hat man so immer die Texte mitgelesen, hat sich seine eigenen Gedanken gemacht und dann fing es irgendwann an, weil das ist wie so eine Explosion gewesen im Kopf, was man da alles Neues erfahren hat, war echt, das war überwältigend, ne? Und das musste wieder raus aus meinem Kopf. Und deswegen habe ich eigentlich angefangen mit einem Blog zuerst und habe aber auch eigentlich fast schon zeitgleich sozusagen so eine Idee gehabt für einen Podcast. Also einfach, um die Informationen, die ich jetzt sozusagen aufgenommen habe, auch irgendwie wieder mitzuteilen und dafür wieder Feedback zu bekommen.
Jetzt nenn mal kurz den Podcast-Namen und den Blog-Namen bitte.
Ja, der Blog-Name, oh. Der Blog hat, glaube ich, keinen Namen. Der ist bei Jimdo Free noch gehostet, also kostenlos. Das ist Herr, also wieder Herr, K-A, Punkt, dann JimdoFree.com. Und der Podcast heißt Lauschcafé.
Und dein Twitter-Name?
Mein Twitter-Name ist Herr, _, K-A, _, Punkt.
Super, cool. Und kannst du mal ein Beispiel machen? Ja, wo du sagst, du bist da so in deinem täglichen Arbeiten und dann erwischt sich, du liest was, ja, das Feuerwerk im Kopf geht los und am Ende entsteht daraus ein Inhalt, den du selber deinen Referendaren beibringst, vielleicht auch etwas, über das du bloggst und am Ende hat sich eine didaktische Idee in Deutschland verbreitet, am Ende über einen Tweet, den du gelesen hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das so für Inhalte? Was sind das so für Ideen zum Beispiel?
Ja, nehmen wir mal einfach, nehmen wir doch einfach die Blogparade von Bob Blume als Beispiel jetzt. Also es war halt so, dass ja eine Blogparade ist halt so, dass man eben halt, wenn man einen Blog führt, dass man sozusagen einen Artikel schreibt zu einem Thema, seine eigenen Gedanken dann niederschreibt und das Ganze dann an ihn per Twitter sozusagen verlinkt, also ihn erwähnt, indem, wenn man das postet sozusagen, dass der Blog-Eintrag da ist, kann man ihn dann verlinken und dann kriegt er das mit und nimmt das auf, ja, schreibt so eine kleine Mini-Rezension auf seiner Seite dazu und man findet eben halt auf seiner Seite jetzt sozusagen alle Blog-Beiträge von den verschiedenen Leuten. Und deswegen heißt es Blog-Parade. Und das war eben halt der Aufruf zum zeitgemäßen Lernen. Und da habe ich gedacht, ja, das mache ich jetzt einfach mal mit. Und habe deswegen sozusagen alles, was erstmal mir unter die Fittiche kam, zum zeitgemäßen Lernen oder was irgendwie den Hashtag zeitgemäß beinhaltete, irgendwie aufgenommen und gelesen und mich da schlau gemacht und das mit meinen eigenen Ansätzen und Erfahrungen. Ich habe ja mittlerweile auch jetzt 10 Jahre Berufserfahrung als Lehrer und davor habe ich ja auch schon immer an Nachhilfeinstituten und so gearbeitet. Also mit den Erfahrungen, die man sozusagen in seiner Leben, in so seiner bisherigen Arbeitszeit gemacht hat, abgeglichen und daraus dann den Blogbeitrag verfasst. Allerdings habe ich das sozusagen auch noch ein bisschen anders gemacht. Ich habe erst angefangen mit einer Podcast-Folge. Aus dieser Podcast-Folge, in der ich eigentlich so vor mich hin monologisiert habe, sind dann diese Grafiken entstanden, 9 Anzeichen zeitgemäßen Unterrichts. Und da habe ich wiederum so viel positives Feedback für gekriegt, dass ich da sozusagen auch weiter mich mit beschäftigt habe und daraus letztendlich dann den Blogbeitrag gemacht habe und dann für mich kristallklar vor Augen hatte, so was zeitgemäßes Lernen eigentlich für mich heißt.
Gibt es da jetzt eigentlich eine Diskrepanz zwischen Wissenschaft, also wirklich sehr quantitativ orientierter Hochschulwissenschaft zum Thema Didaktik, vielleicht Fachdidaktik und dem, was da parallel zwischen Lehrern passiert oder Lehrer-Weiterbildungsmenschen, die sich eben austauschen über ganz einfach Erfahrungen, ja, die sagen, ich spüre, dass das funktioniert, ich sehe, dass das funktioniert, ich habe das jetzt 2 Jahre gemacht und ich tausche jetzt Erfahrungen mit anderen aus dazu, wie das Ganze funktioniert und merken wir, dass dadurch ein ganz anderer Speed reinkommt in das Thema Schulentwicklung, Unterrichtskultur, Veränderung, vielleicht auch Lehrerweiterbildung?
Man sieht das ja allein schon daran, dass jetzt zum Beispiel die Barcamps, also für mich gefühlt aus dem Boden sprießen, was ich aber total gut finde. Also das jetzt klingt jetzt ein bisschen negativ formuliert, aber ich finde das eigentlich total gut, weil das eine, oder das bietet, also jeder, der, ich weiß nicht, muss ich kurz das Barcamp noch erklären?
Ja, ganz kurz.
Ja, okay. Barcamp ist sozusagen ein Treffen. Man trifft sich, sagen wir mal 100 Leute, und es gibt ein Oberthema, aber es gibt keine Inhalte. Es gibt zwar Platz für Workshops, allerdings müssen die Teilnehmer zu Teilgebern werden und bieten sozusagen dann Fragestellungen oder interessante Sachen aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Praxis an. Und da können sich dann andere Leute für interessieren und dann geht man da rein und macht sozusagen so eine Stunde Workshop oder 45 Minuten und dann kann man daran weiterarbeiten oder auch nicht. Und das ist halt so eine relativ informelle Fortbildung. Und das finde ich total das geniale Format. Also gerade, weil wir jetzt ja auch vor einer Zeit stehen, also wo wir gar nicht wissen, weil es ja gar keine, also es gibt ja nur wenige, sage ich jetzt mal, Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wie es zu dem Lernen mit digitalen Medien steht. Also ich zum Beispiel Hattie hat da ja auch schon Erhebungen ausgewertet und hat herausgefunden, dass es eigentlich keine signifikante Verbesserung bringt, wenn man irgendwie digitale Medien einsetzt. Also ich glaube, da lag irgendwie dieser Wert lag bei 0,22 und erst ab 0,44 ist es ja hochwirksam, also lernwirksam. Und das waren auch immer das hat man auch im eigenen Gefühl schon gehabt, dass es eigentlich nicht den Mehrwert bietet. Und erst durch das Buch von Philipp Wampfler und Axel Krommer und Deja Mihailovic und so weiter, da bin ich eigentlich auch im Denken sozusagen darauf gestoßen, ja, es stimmt, es hat keinen Mehrwert und deswegen macht es auch keinen Sinn, immer nach dem Mehrwert zu suchen. Und deswegen fand ich das Buch von Klaus Zierer eigentlich total gut, wo sozusagen auch nochmal ja auch das sozusagen auseinandergenommen wurde und gesagt wurde, ja, es muss sozusagen irgendwas Neues kommen, damit es überhaupt einen Mehrwert hat. Im Gegensatz zu dem anderen Buch, wo eben halt gesagt wird, ja, Mehrwert ist Quatsch. Digitale Medien bieten gar keinen Mehrwert, weil sie eine komplett andere Form des Lernens darstellen. So. Und diese Form ist zum Beispiel ja noch gar nicht so richtig evaluiert. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es meines Wissens jetzt nach nicht so wahnsinnig viele.
Was ja viel gemacht wird, ist ja dann, man tauscht Anleitungen aus. Ja. Man geht hin und sagt, ich zeig euch mal, wie ich das hier mache, wenn ich Flipped Classroom meine. Und ich finde, das kann ja auch sehr gut parallel existieren zu einer tiefen wissenschaftlichen Evaluation des Themas. Einfach erstmal zu sagen, so mache ich das und so wird das gut. So überfordere ich nicht mich und meine Schüler, sondern so funktioniert das erstmal. Das finde ich immer so so toll daran, wenn wir jetzt hingehen und Erfahrungen austauschen und sogenannte Barcamps oder der Spitzname Unkonferenzen organisieren dazu. Ist das auch das, was du so viel mitnimmst, dass es einfach dann einfach voller Inspiration ist, so ein Wochenende, so ein Samstag und ein Sonntag in so einer leerstehenden Schule, wenn man zum Barcamp geht, vor allem Anleitungen?
Ja, auch. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist, ich habe ja auch 7 Jahre in der Fortbildung, Lehrerfortbildung gearbeitet, vor meiner Zeit als Ausbilder. Und man stand immer vor dem Problem, dass die Kollegen gesagt haben, oder dass es einige Kollegen gesagt haben, oh, es bringt mir gar nichts. Und das hat man auch selber immer mal wieder gespürt, dass man dachte, oh, jetzt müssen wir uns da irgendwie 3 Stunden irgendwas anhören oder so. Und ich habe immer versucht, daraus was mitzunehmen. Ich habe dann sozusagen für mich immer Notizen gemacht und einzelne Aspekte fand ich dann immer gut. Also ich habe immer versucht, das ins Positive zu ziehen. Aber es war nie so, dass man sagen konnte, genau das kann man jetzt sofort anwenden oder so. Und das ist eben halt der Clou, was mir auch aufgefallen ist, dass man, wenn man sich sozusagen auf einen Kaffee trifft bei dem, also bei dieser Konferenz oder so, oder die Pausengespräche hat mit Kollegen, dass man da manchmal eine Idee oder einen Impuls rausnimmt, der einfach einen viel weiterbringt als eine 3-stündige Fortbildung. Und diese Idee ist ja so ein bisschen aufgegriffen in einem Barcamp. Also du hast ja sozusagen dieses Informelle und du gehst ja in einen Workshop, aber du bist auch nicht verpflichtet, jetzt an diesem Workshop teilzunehmen, sondern du sagst, okay, ich habe jetzt entweder alles beigetragen, was ich beitragen konnte, oder das Thema interessiert mich doch nicht, dann gehe ich halt wieder. Ich kann aber auch mich entscheiden, dafür eine Stunde Kaffeepause zu machen und mich mit den Leuten, die auch eine Stunde Kaffeepause machen, irgendwie vernetzen oder mit denen reden und dann kommt man plötzlich zusammen und in diesen informellen Treffen hat man einfach eine andere Dynamik nochmal. Also, dass man eben halt doch nochmal den einen oder anderen Impuls kriegt einfach. Du sagtest das vorhin ja auch. Wir haben uns ja vorhin noch kurz unterhalten und da sagtest du ja auch, dass du da mit deinen Kollegen gesprochen hättest bei der Kaffeepause und daraus eine Idee entstanden ist. Und das ist sozusagen, das ist das Entscheidende, die entscheidende Kraft, glaube ich, bei so informellen oder Unkonferenzen oder Barcamps.
Also Barcamps, Bildungsbarcamps, auch Educamps genannt hier in Deutschland, sind ja etwas, das passiert meistens am Wochenende, komplett freiwillig. Was schätzt du so, wie viel Prozent der deutschen Lehrerschaft kann man mit so etwas erreichen? Wer hat diesen inneren Antrieb und die Lust, auch die Zeit natürlich, sich auf Lernreise zu begeben am Wochenende und sich selbst so weiterzubilden, informell?
Ja, da würde ich sagen, es sind vielleicht 20-30%, die das nutzen, so informelle Geschichten. Ist wahrscheinlich ein Stück weit auch, wer schon digital irgendwie sich vernetzt und wer da eine Affinität zu hat, dass man da eher hingeht. Denn ich habe das ja tatsächlich auch nie erfahren, dass es sowas gibt, bis ich bei Twitter angemeldet war.
Twitter wieder, Wahnsinn, ne?
Ja, genau. Also das ist ja eine Informationsvernetzungsmaschine. Dann habe ich halt auch Kollegen kennengelernt aus anderen Schulen jetzt in Bremen über Twitter wiederum, beziehungsweise kannte ich die teilweise schon vorher aus dem Studium oder selbst aus meiner eigenen Schule. Und die haben zum Beispiel eine Schulleitung gehabt, die auch relativ aktiv war. Und die haben eben halt schon ganz viele Sachen umgesetzt, von denen ich da erst gehört hatte. Also auch total spannend, dass es eben halt auch so total unterschiedlich ist und dass es, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen darauf ankommt, dass vielleicht die Leitungsposition auch Entscheidungen mitentscheidet, ne, sozusagen. So, das gehen wir jetzt mal an, so. Oder dass sie zumindest von den Kollegen erfährt, was es eigentlich alles Tolles gibt und dann vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnimmt, so. Weil, wie gesagt, ohne Twitter hätte ich das nicht gewusst, dass es Barcamps gibt.
Und hast du für dich schon eine Vision, wie man denn dann die anderen 70-80% der deutschen Lehrerschaft weiterbilden könnte? Das sind ja enorme Zahlen. 700.000, 800.000 Lehrer in Deutschland, die weitergebildet werden wollen, rund um Digitales. Wie kann man das denn schaffen? Nur allein am Institut für Lehrerweiterbildung wird das ja ganz schön lange dauern, die dort in 20er oder 30er Gruppen einmal durchzubringen, nicht wahr?
Ja, also ich weiß ja von meinen Kollegen aus dem Zentrum für Medien, die hatten jetzt richtig viel zu tun. Also natürlich dadurch bedingt, also die haben jetzt unglaublich viele Online-Seminare gegeben zu den verschiedenen Aspekten, wie man die Lernplattform nutzen kann und so weiter. Und da waren auch immer mehr als 100 Leute anwesend. Also es waren echte Massenveranstaltungen. Ja, das ist halt eine Form, ne? Also ich glaube, dass gerade auch im Fortbildungsbereich sind, glaube ich, beide Wege zulässig. Also zum einen natürlich kann man nach wie vor natürlich Webinar darf man, glaube ich, nicht mehr sagen, ich weiß nicht, Online-Seminare anbieten, wozu sagen auch vielleicht jemand das einfach vorträgt, so wie das früher bei den Webinaren auch klassischerweise war, wo man dann von zu Hause aus sich fortbilden konnte, was ja auch nicht schlecht ist. Dazu wird es wahrscheinlich dann Präsenzveranstaltungen auch nochmal geben, in Zukunft wieder, hoffentlich. Und dann glaube ich, dass eben halt diese Unkonferenz echt ein Zugewinn werden wird. Also ich habe mit Kollegen gesprochen darüber, die es geil finden, und wir haben auch ein paar Kollegen in Bremen, die jetzt sozusagen das erste Bremer Bildungsbarcamp angestoßen haben. Und das war mit 68 Leuten online auch gar nicht schlecht besucht. Weil 68 Leute, also Barcamps hat ja so Größenordnung zwischen, ja, ich sag mal, 50 bis 300 Leute oder so. Also in Präsenz, ne? Ich weiß nicht, online könnten es deutlich mehr sein. Genau. Und ja, aber jetzt habe ich mich so ein bisschen verrannt.
Nee, es geht genau um deine Vision, wie wir denn die Lehrerschaft in Deutschland zu Digitalem heranführen können. Und was du ja gesagt hast, ist der Mix, ne, aus verschiedenen Angeboten, die man machen kann. Ich habe jetzt vor allem an die 70% gedacht, die eben nicht aufs Barcamp gehen. Ja. Wie kriegen wir die denn?
Ne? Ja, da gibt's ja auch dann noch Leute, also ich habe auch schon mit Kollegen da gesprochen, die gesagt haben, ja, wie jetzt Barcamp, dann schwimmen wir da in unserer eigenen Suppe rum und lernen nichts Neues, oder wie? Und ja, so ein Stück weit kann ich das auch nachvollziehen, was er meint, aber nicht wirklich, weil jeder, der sozusagen sich ein Stück weit dafür interessiert, sich so auch an seiner Professionalisierung zu arbeiten, entdeckt neue Dinge und kann Dinge, die andere vielleicht nicht können. Und das sichtbar zu machen, also erstmal überhaupt sichtbar zu machen, dass jemand irgendwas kann, was toll ist, was man vielleicht gar nicht wusste, das ist erstmal, glaube ich, wichtig. Und da gibt's ja auch dieses tolle Format der Mikrofortbildung. Also das sind so Fortbildungen, die man quasi in der Kaffeepause macht. Das heißt, ein Kollege bietet zum Beispiel irgendwas an. Das heißt, es ist einfach mal, dass er irgendwie sagt, ich zeige euch jetzt den Umgang mit Padlet oder mit irgendeinem anderen digitalen Tool. Und dann trifft man sich vielleicht eine Stunde bei einem Kaffee oder so und guckt sich das an, was der da so macht. Und es kann aber auch sein, dass jemand eine Frage hat und sagt, ey Leute, ich will irgendwie was verändern, kann mir jemand helfen? Und dann finden sich vielleicht 5 Leute und sagen, ja klar, lass doch mal gemeinsam was überlegen. Also das ist sozusagen so ein Schritt, also Veränderung kann aus dem eigenen Kollegium heraus super erfolgen, glaube ich.
In mir resoniert ein Gedanke, den ich öfter denke, wenn ich an Barcamps denke und an die von dir geschätzten 20-30% der selbst intrinsisch motivierten Lehrer, die sich weiterbilden und daran auch viel Spaß haben. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, es geht diese Schere auf zwischen denen, die auf Barcamps gehen, die twittern, die bloggen und selbst auch Blogs eben lesen und eigentlich von Bildung im Jahr 2031 träumen und darüber nachdenken oder, sage ich mal, zumindest sich sehr, sehr sattelfest fühlen mit allem, was heute angeboten wird an Hardware und Software und auch Wege finden, das einzusetzen, selbst wenn die Schule noch nicht komplett verwählernd ist und jeder mit einem eigenen iPad ausgestattet ist von ihren Schülern. Ja, es gibt diese Avantgarde, die ist auch nicht klein. Ja, manche sagen 15%, wir können jetzt auch schätzen 30. Aber dann gibt es den Rest, den großen Mainstream, der wahrscheinlich viel Vokabular, das man so hört in der ersten Stunde eines Barcamps, wenn nämlich immer alle, die auch beitragen wollen, kurz auf die Bühne gehen, das Mikro nehmen und sagen, was sie gern für eine sogenannte Session anbieten. Ja, der Mainstream, der sagt, ich habe noch nie in meinem Leben von Lernportfolios gehört, von Lernplattformen, von Lerntagebüchern, von Feedback-Tools und ich weiß auch nicht, was ein Chromebook ist. Ja, hast du, was passiert da in dir, wenn du so hörst, ja, da geht eine Schere auf, wir haben die eine und die andere Gruppe? Würdest du sagen, das ist eine echte Gefahr oder ist das nur in meinem Kopf?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Gefahr, finde ich, ist nicht das richtige Wort. Ich finde, es ist auch eine Chance. Also Was mir nämlich auffällt, ist, dass wenn ich nämlich mich viel damit beschäftige und hier irgendwelche neuen, tollen Dinge mir ausdenke und so weiter, dass eins mir fehlt, es fehlt mir so ein bisschen die Erdung. Also man hebt leicht ab. Und dann ist es nämlich so, dass man plötzlich, dass man dann so über den anderen, also man ist dann irgendwie zu weit und das, man muss ja auch immer bei der Zielgruppe der Schüler nämlich bleiben. Und das passiert mir nämlich auch häufiger mal, dass ich auch da dann zu viel will von denen und versuche alles aufs Digitale zu brechen. Und das ist eben halt die Chance, die die anderen mitbringen, die bremsen ein. Und das muss auch manchmal sein, um sozusagen eine produktive Arbeitsebene zu finden. Also das Bremsen ist nicht negativ gemeint, sondern es ist eher positiv gemeint. Und andererseits können die natürlich auch was dazu lernen. Und wie gesagt, die letzte Zeit mit Corona hat ja auch unglaublich viele Kollegen dazu animiert, sich auch mit dem Digitalen zu beschäftigen. Und mir sind auch Kollegen begegnet, die gesagt haben, wow, geil, Videokonferenzen. Wir machen jetzt am besten nur noch unsere Teamkonferenzen per Videochat, weil das ja enorme Zeitersparnis ist und es ist so effektiv und wir sind immer fokussiert und keiner ist irgendwie abgelenkt. Es gibt nicht so viel Nebengespräche. Also es hat auch Positives. Und das habe ich von Leuten gehört, die eben vorher gesagt haben, boah, digital, nie. So, also das hat wirklich, diese Zeit hat einfach unglaublich viele zum Umdenken bewegt. Und deswegen finde ich das so spannend, wie es jetzt auch weitergehen wird.
Jetzt arbeitest du ja am Institut für Lehrerausbildung, Lehrerweiterbildung und bist auch noch in einer Bundesarbeitsgruppe, die diese verschiedenen Institute verknüpft. Bist da auch noch aktiv. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Wie agil sind denn die Curricula, die ihr so habt, der Weiterbildungskatalog, in dem sicher immer noch PowerPoint und Excel-Schulungen drin vorkommen? Wie schnell wird ein neues Weiterbildungsprogramm entwickelt in diesen 16 völlig voneinander unabhängigen Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland?
Oh, da fragst du mich was. Da bin ich vielleicht sogar ein Stück weit überfragt, weil ich bin ja nicht mehr in der Fortbildung jetzt tätig, war in der Fortbildung tätig, jetzt ja Ausbildung. Und in der Ausbildung ist sozusagen, was das Digitale angeht, jetzt eigentlich ja nur die KMK-Vorgabe da. So. Und wir haben halt eben auch alles, also wir haben eine super Ausstattung bei uns im Landesinstitut. Wir haben überall WLAN, wir haben in jedem Raum entweder ein Beamer oder ein Whiteboard. Wir haben Streaming-Geräte, damit wir sozusagen das Bild vom Laptop oder vom Tablet oder sowas direkt streamen können. Also wir sind technisch da sehr gut ausgestattet. Und das lädt natürlich auch dazu ein, vielleicht das ein oder andere mal auszuprobieren.
Ah ja, okay. Also länderübergreifende Projekte macht ihr nicht, ne? Dass man sagt, man bündelt die Ressourcen aller Nordländer.
Nee, so sind wir noch nicht. Wir müssen ja im Institut auch sind Kooperationen da und ich kann das ja, wie gesagt, jetzt nur jetzt beispielhaft von meinem Mathe-Leuten sagen, dass wir da eben halt so eine Arbeitsgruppe haben und die, finde ich, jetzt auch in der Corona-Zeit nochmal ein bisschen Stück zusammengewachsen ist. Und also, wie gesagt, Corona hat eine Menge bewirkt und uns alle in sozusagen in so einen Lernprozess gebracht und das beflügelt auch ein Stück weit, würde ich sagen.
Ich will noch auf eine Zielgruppe eingehen. Das sind die Politiker oder die Menschen, die in Politik und Verwaltung aktiv sind. Deine schon angesprochenen Kollegen, die auch auf Twitter aktiv sind und du, ihr seid da ja schon durchaus gehört, werdet gelesen, ja, und habt dort die Möglichkeit, das, was andere Leute, die nun wirklich Bildungspolitik machen, zu beeinflussen mit euren Gedanken. Ist dir das sehr bewusst? Spürst du das sehr? Gibt's da auch Feedback von Seiten der Politik und der Verwaltung?
Ich könnte das jetzt vielleicht an dem Beispiel festmachen. Wir ich hatte ja irgendwie die Idee, ein Buch zu schreiben dieses hybride Digitale gerne auch irgendwie ein Stück weit erhalten wollte für meine Arbeit, habe ich gedacht, ich muss irgendwie das auch loswerden und ich muss ein Buch schreiben. Und dann habe ich die Idee gehabt, bei Twitter einfach mal nachzufragen, hey, habt ihr nicht Lust, irgendwie das kollaborativ zu machen? Und da kam halt auch relativ viel positives Feedback und dachte, ja, fange ich mal an. Und vielleicht kriegen wir so einen 50-Seiten-Reader am Ende raus, den wir sozusagen dann noch als E-Book rausbringen können. Das Ding ist mittlerweile ein bisschen größer geworden. Es sind ja 33 Leute, die damit geschrieben haben und ich glaube, in der DIN A5-Version, die jetzt bald auch als Buch rauskommt, 467 Seiten geworden. Also es ist schon ein Wälzer und es ist eigentlich kein Leitfaden mehr, sondern es ist schon irgendwie ein Kompendium oder so, könnte man fast schon sagen. Wobei ein Kompendium ist es dann auch, naja, egal. Also das jetzt sozusagen an diesem Beispiel, das habe ich tatsächlich, also macht das ja manchmal so ein bisschen dieses Ego-Googeln und dann habe ich einfach mal diesen Titel eingegeben und habe auf verschiedenen Seiten das auch tatsächlich verlinkt gefunden und da auch eben halt an Stellen, die jetzt nicht unbedingt bildungspolitisch so richtig sind, aber auch schon irgendwelche Gewerkschaften und sozusagen Zusammenschlüsse, Verbünde, die das sozusagen auf ihrer Website irgendwie auch verlinkt haben. Politisch kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Also natürlich haben wir spaßeshalber auch mal irgendwie hier bei Instagram einfach mal Politiker mit getaggt oder hier Doro Bär haben wir auch einmal mit getaggt und hier gesagt zum Beispiel hier, das ist ja das Buch der Stunde oder so, also aus Spaß und dann tatsächlich hat sie es auch einmal geliked, so, also wahrgenommen vielleicht hat sie es irgendwie, aber inwiefern das jetzt sozusagen irgendwie relevant ist, dass es irgendwie mit genutzt wird, weiß ich nicht. Das war eigentlich nur so, ja, ne, man muss ja auch ein bisschen Spaß dabei haben, dachte, ja, komm, mach's da einfach mal und ja, das kann ich jetzt also, wie gesagt, nicht so sagen. Ich weiß nur, dass zum Beispiel jetzt aus ich auch Kontakt hatte, telefonisch mit jemanden aus der Behörde und die mich irgendwie erfahren haben von diesem Buch und dann haben wir sozusagen so ein Gespräch gehabt darüber, wann kommt es raus und so weiter. Und dann habe ich einen Link geschickt und die waren ganz interessiert daran. Also das war sozusagen das einzige Mal, dass ich gemerkt habe, so richtig, okay, irgendjemand aus den entscheidenden Positionen interessiert sich für was da passiert sozusagen. Das zeigt eben halt auch, wie wichtig oder wie stark Vernetzung sein kann, sei es jetzt auf Twitter oder sonst irgendwo, dass man eben halt zusammen ein Buch schreibt, Leute, die sich jetzt teilweise kannten, teilweise aber auch überhaupt nicht kannten, zusammenkommen, das Buch zusammen gemeinsam irgendwie schreiben, die Artikel dafür schreiben und das Ganze dann sozusagen rausbringen als kostenlose OER-Version. Und das Buch wird ja auch zum Selbstkostenpreis gedruckt. Also das Buch musste auch unbedingt sein, weil wir eben genau die Leute erreichen wollen, die ja zum die vielleicht Lust haben, digitaler zu arbeiten, die aber gar nicht wissen, so wie es losgeht und auch natürlich die Referendare irgendwie abzuholen in die neue Zeit, weil nach Corona ist ja doch noch ein bisschen anders alles geworden und deswegen heißt es ja auch ein Leitfaden für angehende Lehrerinnen und Lehrer, obwohl es vielleicht auch für alle nutzbar ist, aber und es gibt eben eine Zielgruppe, die liest nicht digital, sondern die liest halt das Buch. Und ich glaube, das ist die größere Zielgruppe. Und deswegen war es uns ganz wichtig, dass wir das eben halt auch als echtes Buch rausbringen.
Sag uns nochmal, wo wir das Buch wann finden können. Wann ist es fertig und wie können wir es bestellen?
Also die Entstehung ist ja so, dass wir das alles sozusagen auch über Crowdfunding finanzieren. Das heißt also, wir haben wirklich das ist aus dem Nichts heraus quasi entstanden, außer halt eben aus dem Wissen, was sozusagen gebündelt bei Twitter und auch bei Instagram vorlag. Und deswegen fand ich es auch so sympathisch, dass wir es als Crowdfunding-Kampagne starten. Und die läuft noch bis zum 31.07. Und dann geht's in Druck. Also dann geht's sofort los. Die vorbestellten Exemplare werden gedruckt und verschickt. Ich denke mal Mitte August werden die vorhanden sein und dann kann man es auch ganz normal im Buchladen nachher erwerben.
Und wenn ich vorbestellen möchte, dann kann ich das noch tun heute oder?
Ja, das geht noch. Bis zum 31. kann man noch über Start Next. Also Start Next ist die Website, die das hostet sozusagen, diese Kampagne. startnext.com/hybridunterricht.
Super.
Und darüber kann man das auch nach wie vor noch vorbestellen.
Tim, super, vielen Dank. Wir könnten jetzt noch lange weiterreden. Wir haben nicht über Portfolios, über Lerntagebücher und Lernplattformen gesprochen, zu denen du dich auch äußerst. Ich hoffe, man findet was in dem Buch und vielleicht machen wir mal einen zweiten Podcast zu solchen Themen, um tiefer reinzutauchen.
Ja, gerne.
Und sagen, weil die Zeit jetzt schon so fortgeschritten ist, vielleicht bis hierhin. Vielen Dank, Tim.
Ja, sehr gern.
Und auf bald.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön.